Manchmal sind es ja genau die kleinen Momente, die besonders werden. Also das Essen mit Freunden zum Beispiel oder einfach ein Abend auf der Couch. Und genau für solche Momente gibt es den 1112 vom markgräflich-badischen Weinhaus. Seit über 900 Jahren macht die Familie der Markgrafen von Baden Wein. Und mit dieser Linie gibt es die Tradition im Hier und Jetzt. Also Burgunderweine mit Stil, aber ohne viel Chichi und ein frischer Grauburgunder, ein feiner Blanc de Blanc oder auch ein Spätburgunder Rosé. Alle bringen so ein bisschen badische Sonne ins Glas. Sind ganz gut zu erkennen an der Flasche mit der hübschen Weinbergzeichnung vorne drauf. Ja, und die bekommt ihr natürlich deutschlandweit bei Edeka.
Ich finde es immer so großartig, wenn wir Kommentare unter unseren Folgen haben.
Was haben die Leute denn geschrieben? Erzähl.
Kalle hat bei Spotify ja, unter die Provence-Folge geschrieben, übrigens 145 war es, falls ihr nachhören wollt. Was für ein glücklicher Zufall, dass wir auf unserem Roadtrip in Bandol gelandet sind. Danke für die tolle Inspiration und all die Infos. Einzige Ergänzung zu allem, hat Kalle geschrieben, hier zu sein ist noch besser, als sie sich vorzustellen.
Da habe ich übrigens auch eine Nachricht aus der Community bekommen, habe ich mich sehr gefreut, mit Foto. Und ich habe seinen Namen vergessen, sorry an der Stelle, aber er hat genau das Weingut besucht, welches ich empfohlen hatte und hat sich bedankt für die Tipps. Habe ich mich auch sehr gefreut, muss ich sagen.
Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou.
Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Reisepodcast Cheers. Nein, es geht natürlich um Wein und wir stoßen auf eine ganz besondere Gästin an. Gemeinsam mit ihrem Vater führt sie eines der spannendsten Weingüter der Pfalz. Bekannt für Riesling, bekannt für Spätburgunder und klar für richtig guten deutschen Sekt. Wir sagen herzlich willkommen, Sophie Christmann.
Hallo.
Hallo, schön, dass du da bist.
Sophie, man muss vorab sagen, du hast mit Lou studiert. Mit anderen Worten, wie lange kennt ihr euch schon?
Ich glaube, angefangen zu studieren haben wir 2012. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir damals schon studiert haben. Aber ja, ist so.
Die Weinbubble. Wir quatschen heute darüber, wie der Alltag einer Winzerin wirklich aussieht. Wir quatschen darüber, was die Lagen und die Weine bei euch so besonders machen. Und wie Sophie, du und dein Vater, wie ihr als Team arbeitet. Das finde ich richtig spannend. Und ich kann nur sagen an alle aus der Cheers-Community, die jetzt in der Folge gelandet sind, bleibt unbedingt bis zum Schluss. Wir haben natürlich am Ende noch die Zusammenfassung und diesmal haben wir auch eine spannende Hörerinnenfrage zum pH-Wert, die wollen wir auch zusammen mit Sophie beantworten.
Richtig.
Ne? Und jetzt darfst du die Flasche öffnen.
Jawohl.
Der Wein der Woche.
Wir haben hier heute einen Sekt von Christmann und Kaufmann aus Gimmeldingen, ist ein Sektgut, Cuvée Nummer 204 in Brut Natur, ist eine Cuvée aus Chardonnay Weiß und Spätburgunder. Ich mache jetzt aber erstmal auf, denn wir haben ja hier die Chefin höchstpersönlich am Start. Dementsprechend kann sie das Ding hier gleich abmoderieren, während ich aufmache. Was haben wir hier im Glas, Sophie?
Ja, ich bin ja hier schon vor 8 Jahren ganz fröhlich in unserem Familienbetrieb gestartet. Haben am Anfang immer so ein bisschen gedacht, ja, hier Weingut, Familie, immer so weiter, viele Generationen. Ist vielleicht auch ein bisschen langweilig manchmal. Mhm. Und insofern war es mega cool, dass das Leben uns die Chance gegeben hat, einen neuen Betrieb zu gründen, quasi das Start-up neben dem Familienbetrieb.
Ah.
Und das ist das Sektgut, deswegen heißt das auch Christmann und Kaufmann, weil das gehört gar nicht nur uns, Christmanns, sondern eben auch den Kaufmanns. Und der Mathieu hat für über 10 Jahre lang die Produktion bei Bollinger, also in der Champagne, geleitet. Insofern kann der Sekt und wir können Wein und daraus ist das Sektgut entstanden. Und jetzt habt ihr den Pinot-Sekt von uns im Glas.
Und drauf steht Cuvée 204. Ich weiß, dass es auch noch andere Nummern gibt. Kannst du das mal kurz für uns einordnen?
Ja, wir haben uns das so einfach vorgestellt. Ich glaube, in der Realität muss man sich immer ein bisschen konzentrieren. Die Idee ist, dass man Riesling- und Burgundersorten nicht gut verschneiden kann für Sekt. Und wir bauen natürlich beides an als Pfälzer. Und deswegen haben wir die 100er, das sind immer Riesling-Cuvées, und die 200er, das sind immer Burgunder-Cuvées. Also man muss sich eigentlich nur die erste Zahl merken. Und die letzte Zahl nummeriert fortlaufend, wie abgefüllt wird, und gibt uns insofern die Chance, alle Infos zu teilen. Also auf der Rückseite steht ja alles drauf, was man darüber wissen wollen würde.
Ja.
Und deswegen, ja, diese Nummern.
Und hier steht auch Hefelage 31 Monate und Dégorgement, klar, und Brut Natur. Also gar keine Dosage, gell?
Genau, der Mathieu sagt immer, Zucker ist wie Schminke für den Sekt. Mhm. Und wenn der richtig gut gemacht ist, dann braucht er keine Schminke.
Sehr schön.
Zucker ist wie Schminke für den Sekt.
Ja, dann schön, dass du da bist. Vielen Dank für das gute Tröpfchen. Ne?
Wir stoßen mal an. Genau.
Wenn ich reinrieche, werde ich auf jeden Fall schon wieder durstig. Cheers.
Cheers.
Mm. Wie lange ihr das schon macht, also euren Sekt mit dem Mathieu und vor allen Dingen auch, wie aktuell die Entwicklung ist in Deutschland mit Sekt, darauf gehen wir gleich ein. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, oder?
Genau, ich fände es mal spannend, wenn du dich so ein bisschen nochmal vorstellst. Wir haben ja gesagt, du hast ein Weingut zusammen mit deinem Vater. Als ich das gelesen habe vorher und du angekündigt wurdest als Gästin, habe ich gedacht so, wow, anstrengend, habe ich als erstes gedacht. Ne? Es gibt ja viele Generationswechsel und dann hast du jetzt einen anderen Weg gewählt und machst das gemeinsam mit deinem Vater. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen darüber und vor allen Dingen auch, wo genau in der Pfalz ihr seid.
Genau, also ich bin Sophie, ich bin 32 und ich leite jetzt unser Familienweingut in 8. Generation zusammen mit meinem Papa. Bin jetzt seit 2017 voll hier im Betrieb und wir sind hier in Gimmeldingen in der schönen Pfalz, also genau in der Mitte zwischen Frankfurt und Straßburg, also relativ nah auch an der französischen Grenze. Wir sagen immer ein bisschen die Toskana Deutschlands. Also hier gibt es auch Oliven und Lavendel und Zitronen und das ist eine super schöne Weingegend.
Und zusammen mit ihm, weil er noch nicht loslassen will oder weil du das wolltest?
Ich glaube, wir sind da so ein bisschen reingestolpert. Also ich bin das älteste von 4 Kindern, bin hier auch ganz klassisch im Weingut aufgewachsen und die bisschen immer romantisch klingende Story ist, dass ich das schon immer gerne machen wollte. In meinem Freundebuch aus der 1. Klasse steht drin, dass ich Winzerin werden möchte oder Sommelier. Geschrieben Sommelier.
Ah ja, sehr schön. Ja, könnte es mir sein, ja.
Könnte, ja. Und insofern wollte ich das schon immer gern und bin deswegen auch nach dem Abi direkt nach Geisenheim und habe da Weinbau studiert und dann war ich fertig, habe verschiedene Praktika gemacht und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr in anderen Kellern zu putzen, sondern wollte irgendwie anfangen Wein zu machen.
Sehr
und
schön.
Haben dann mal diskutiert, ob wir uns das zutrauen und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir denken, dass wir das ganz gut hinkriegen und machen das ja jetzt auch schon seit 8 Jahren zusammen und es läuft wirklich relativ friedlich, würde ich sagen.
Euer Weingut sitzt in Gimmeldingen, hattest du erwähnt und du sagtest auch, ja, die Pfalz ist für dich oder generell auch eine der schönsten Weinregionen, die wir in Deutschland haben. Und es ist so witzig, weil ich war neulich wieder am Wolfgangsee bei einem meiner Lieblingsgasthäuser beim Wirt am Gries. Und der sagte, ah Mensch, Lu, cool, dass du da bist. Ich wollte noch erzählt haben, ich habe eure Folge zur Pfalz gehört und wir wussten nicht, wo wir Urlaub machen sollten. Dann sind sie straight in die Pfalz gefahren und waren total happy mit der Entscheidung, weil sie sich das nie hätten so vorstellen können, dass es so schön ist. Und ich wollte dich jetzt aber nochmal fragen, wie viel Hektar ihr eigentlich bewirtschaftet, wie so euer Rebsortenspiegel aussieht.
Ich glaube, wir sind so irgendwie ganz klassisch Pfalz, wie Pfalz früher war. Also wir sind als Betrieb gar nicht so groß oder auch in den beiden Betrieben gar nicht so groß. Das Weingut hat 18 Hektar, das Sektgut hat 13 Hektar. Also es ist für die Pfalz mittlerweile eher kleiner. Hier sind viele Betriebe relativ groß geworden. Einfach weil dadurch, dass die Weinberge hier nicht so steil sind, kann man hier ganz gut arbeiten. Und deswegen sind die Betriebe oft einfach ein bisschen größer. Und sind auch von den Rebsorten ganz klassisch aufgestellt im Weingut mit Riesling und Spätburgunder, machen 98% unserer Rebfläche aus. Die Pfalz steht ja auch ganz oft für Vielfalt, für alles Mögliche. Wir persönlich glauben daran, dass man sich am besten auf das konzentriert, was einem am meisten Spaß macht, was man am besten kann und was auch irgendwie hierher gehört. Und deswegen sind das für uns die beiden Sorten im Weingut. Und im Sektgut kommen da natürlich noch Weißburgunder und Chardonnay dazu, dass wir eben einfach so die klassischen Burgunder-Cuvées machen können, wie wir es ja jetzt im Glas haben. Und daneben eben natürlich auch Riesling, einfach weil wir Pfälzer sind und Riesling unsere Identität und Rebsorte ist. Und sind ja hier jetzt in Gimmeldingen ganz in der Nähe von Deidesheim, was ja eigentlich so die nächste Kleinstadt ist, die man so als Weinhotspot hier kennt. Und unsere Top-Weinberge sind aber eher hier in der Pfalz am Waldrand ein bisschen kühler gelegen. Jetzt der Idick oder die Meerspinne und das sind eigentlich so die Top-Lagen.
Mhm. Stell dir mal vor, du hättest Gäste und die waren noch nie in der Pfalz und du müsstest mit einer Flasche Wein die Pfalz erklären. Welche würdest du aufziehen?
Ich glaube, ich würde einen irgendwie 6-7 Jahre alten Riesling aufmachen, weil Riesling hat ja oft so den Ruf, hier Säure und nicht so gut zu vertragen und sowas. Und hier sind Rieslinge immer trocken ausgebaut und reifen ganz toll. Und wenn die ein paar Jahre auf dem Buckel haben, dann werden die einfach ein bisschen runder, ein bisschen cremiger. Und das ist einfach irgendwie Pfalz, diese freundlichen, auch ein bisschen saftigen Weine.
Lass uns mal über Sekt sprechen. Ne?
Ja, du hattest gerade schon gesagt, das war so euer Start-up-Projekt, also als du im Weingut gestartet bist oder wahrscheinlich so 2-3 Jahre danach, ich weiß nicht mehr ganz genau. wie es dazu kam, hast du im Grunde schon erklärt. Wann war denn so der erste Sekt, den ihr auf den Markt gebracht habt?
Sie haben 2019 angefangen zu arbeiten. Mhm. Und es ist ja bei Sekt unheimlich frustrierend eigentlich irgendwie, dass das ja ewig dauert. Ja. Also wir haben gearbeitet und haben dann 2022 die ersten so Vorschau-Sekte rausgebracht, muss man fast sagen. Bisschen vielleicht sogar positiver Effekt von Corona, dass wir einfach da ein bisschen in Ruhe arbeiten konnten und sowieso nicht viel passiert ist. Mhm. Und sich dadurch gar nicht so lange angefühlt hat dann irgendwie.
Warum ist das so, dass man so ewig arbeitet?
Weil der Sekt ja lange auf der Hefe liegen muss. Also der Sekt ist ja so, du machst Wein und dann füllst du den Wein wieder auf die Flasche ab und dann gärt der auf der Flasche, dass die Kohlensäure entsteht und dann sagt man, das geben wir auch auf der Flasche an, darüber definiert man auch Qualität, das Hefelager, also die Zeit, in der der Sekt eben reift. Und da ist zumindest großer Teil, je länger, desto besser. Also so 2,5, 3 Jahre sollte man schon einplanen. Und insofern habe ich quasi von Ernte bis Release 4 Jahre, bis ich die Sachen auf dem Markt habe. Und das ist jetzt nur bei uns bei den Einstück-Cuvées, bei den Lagen oben drüber ist noch mal länger. Und insofern verbraucht man da wahnsinnig viel Zeit.
Und das bedeutet vor allen Dingen für die erste Kreation, dass man gar nicht weiß, ob die Reise dahin geht, wo man hin wollte, ne?
Ja, man kann es hoffen, dass es dann geht.
Man sieht es ja jetzt auch hier bei eurer Cuvée Nummer 204, Füllung Mai 2022. Der Grundwein stammt aus... Ist es
21.
Aus 21, wollte ich gerade sagen. Und dann Hefelage steht ja auch hier drauf, 31 Monate, also 24, ja, 2,5 Jahre, ne, auf der Hefe. Und das kostet natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Geld, ne, weil hier so Lager sind auch teuer, ne.
Ja, in unserem Lager in Neustadt liegen fast 400.000 Flaschen Sekt.
Wirklich?
Das kann man sich kaum vorstellen, aber das ist schon richtig krass, wenn man da durchgeht.
Ich bin ja mit deutschem Sekt das erste Mal so richtig in Berührung gekommen, als wir zusammen... auf dem Weingut waren, erinnerst du dich noch? Da war ein Event auf dem Weingut.
Da haben wir zusammen Sekt getrunken?
Ja, nein, da haben wir unten am Rhein.
Ja. Ach stimmt, ja, weißt du hier, Sophie, wir waren in Eltville und da ist auch dieser Weinpavillon. Und da schenken doch jede Woche, ich weiß gar nicht, ob es jede Woche ist, oder doch, ich glaube, jede Woche schenkt ein anderes Weingut aus. Und da war der Marc Barth da und der hat ein bisschen ausgeschenkt gehabt. Und da haben wir dann zusammen ein Sektchen getrunken.
Richtig, und da haben wir uns
getane Arbeit.
Und da haben wir uns danach immer weiter... darüber unterhalten, dass deutscher Sekt boomt.
Ja, was sagst du dazu, Sophie? Ich würde das jetzt bestätigen, dass es immer mehr wird. Ich weiß, als ich angefangen habe zu studieren.
Wenn 400.000 Flaschen im Lager sind, dann muss man ja zumindest eine Idee haben.
Ja, ich würde schon sagen, dass die Entwicklung krass ist, weil als ich angefangen habe zu studieren, da kannst du halt so die Häuser, die das schon immer gemacht haben, aber es waren wenig neue. Und natürlich hattest du immer so einen Sekt, was du ja auch vorhin angesprochen hattest, ne? Ihr konzentriert euch auf Spätburgunder und Riesling und so. Und es gibt aber natürlich noch diese klassischen Betriebe in der Pfalz, aber auch in Rheinhessen, die so aus jedem Dorf einen Köter haben, jetzt mal salopp formuliert. Ne? Also mal ein bisschen Portugieser, mal ein bisschen Müller-Thurgau, mal ein bisschen Dornfelder und Co. Und dazwischen mogelt sich ja auch immer irgendwie ein Sekt, dann oft auch mit traditioneller Flaschengärung, aber dann versektet von für. Und jetzt so seit, weiß ich nicht, so 4, 5 Jahren und dann auch 2015 mit diesem Boom und dem Anstieg der ganzen WinzerInnen-Champagner, ist das Ding ja schon richtig krass ins Rollen gekommen.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also ich glaube, es gibt natürlich hier schon eine ganz, ganz lange Historie für Sekt in Deutschland. Man hört es ja auch, wenn man in die Champagne guckt, Böllinger, Teitinger, das sind ja alles deutsche Namen. Also wir haben da einen ganz langen Bezug zu als Land, aber es war so ein bisschen vergessen, wie glaube ich vieles so in der deutschen Weinbaukultur. Und dann gibt es natürlich Betriebe, die sich ja drauf schon eine ganze Weile fokussieren. Aber dass der Mathieu 2013 von Frankreich nach Deutschland gekommen ist, das war schon ein echtes Ding. Also, dass jemand, der 10 Jahre lang Bollinger geleitet hat, nach Deutschland kommt, um da Sekt zu machen, dass der daran glaubt. Der hat ja damals bei Reichsrat von Buhl angefangen. Und das war für den deutschen Sekt ein echtes Ding irgendwie. Und seitdem haben sich da richtig viele Betriebe entwickelt, genau wie Lou sagt, so inspiriert auch von der Idee der Winzer-Champagner, nicht irgendwie die großen Marken, Rotkäppchen oder irgendwie eher halt auch größere Produktionen, sondern handwerklich, individuell. Und da sind mittlerweile richtig viele Betriebe am Start. Und ich würde sagen, das läuft auch immer mehr, dass die Menschen sich dafür begeistern und es eine echte Alternative zum Champagner einfach wird.
Warum ist er denn gekommen? Vielleicht war ihm da langweilig. Oder hat er einfach eine große Chance gesehen, mit euch gemeinsam sowas zu entwickeln?
Er ist ja Elsässer. Insofern hat er schon einen Bezug nach Deutschland. Und er fand die Champagne einfach irgendwann irgendwie sehr, sehr eng, auch irgendwie immer das Gleiche, auch sehr viel von Wachstum getrieben und hatte einfach Bock darauf, was Neues zu entdecken, auch vielleicht handwerklicher arbeiten zu können, ein bisschen individueller. Und sagt auch immer, Riesling ist für ihn der Blonde Blanc der 90er. Also so wie früher Blonde Blanc, also Chardonnay-Champagner aus der Champagne eben waren. So ist eigentlich jetzt Riesling. Straff, salzig, würzig. Und da hat er ganz früh dran geglaubt, dass das eine geile Rebsorte für Sekt ist und sich insofern darauf konzentrieren wollen.
Sag mal, wie seid ihr eigentlich aufgeteilt in diesem Sektprojekt? Wer macht denn welche Arbeit?
Oh, es ist ja so, wie es, glaube ich, in so Familienbetrieben ist. Es ist morgen, alle kommen an, dann entsteht Chaos und irgendwie wird es gelöst und jeder macht irgendwas. Ich sag mal, vom Grundfokus ist es schon so, dass der Papa und ich mehr den Weinbau verantworten, einfach weil ja auch der Charme von dem Sektgut ist, dass wir einfach hier in Gimmelding jedes Eck kennen und wissen, wo welche Traube am besten wächst und wie welcher Weinberg ist. Und der Mathieu grundsätzlich dann eigentlich übernimmt, wenn die Traube hier im Weingut ankommt, also wie gepresst wird, hat uns am Anfang ganz krass gedrillt, dass du bei Sekt ja die Trauben ganz schnell verarbeiten musst, weil du auf gar keinen Fall willst, dass die irgendwie lange rumstehen, dass eben Bitterstoffe aus den Schalen, Stielen und sowas gelöst werden. Insofern haben wir hier das ganze Pressen und Abladen so organisiert, dass das zwar ein Riesenstress ist, aber halt auch richtig schnell geht. Und dann eben jetzt auch der Ausbau in den Fässern hier, würde ich sagen, ist was wir so ein bisschen gemeinsam beeinflussen. Und dann gerade auch das Küvettieren, also wie man dann eben die verschiedenen Grundweine zusammenstellt und abfüllt, das ist wieder Mathieus Ding. Weil bis wir die Erfahrung haben, dass wir wissen, wie jetzt ein Jungwein 5-6 Jahre später als Sekt schmecken könnte und das dann so zusammenzustellen, dass das dann wirklich gut wird, dafür braucht man, glaube ich, wahnsinnig viel Erfahrung und das macht dann er.
Und wenn ihr euch mal nicht einig seid, entscheidet dann eher die Erfahrung oder das Bauchgefühl?
Also bisher ist es so, dass wir diskutieren dann so ein bisschen hin und her und meistens werden wir uns dann schon einig oder verschneiden es dann irgendwie so, dass es passt. Ich glaube, am Ende weiß dann auch jeder von uns, wo er dann mal einen Schritt zurück macht und den anderen entscheiden lässt. Mhm. Und so würde ich zum Beispiel Mathieu, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dem zu sagen, wie er es machen soll. Sollen wir dann sagen, ja, sehe ich vielleicht so, aber machst du, wie du denkst, weißt du bestimmt besser.
Was ist denn die Vision bei Sekt? Also ich frage deshalb, wir haben ja super viele WeinanfängerInnen bei uns in der Hörerschaft und ich finde das mal ganz grundsätzlich super spannend auch zu erläutern. Also ich sag mal so, es gibt halt so ein paar alteingesessenere Betriebe, die machen eher so einen barockeren Stil, also viel Hefelager, viel Holzeinsatz. Und es gibt natürlich so Spezialisten wie Griesel, von denen ich ein riesiger Fan bin, die halt eher so in den oxidativeren Stil reingehen. Was ist so bei euch Phase? Was ist so?
Unser Hauptziel ist eigentlich, den Sekt erstmal auch ein bisschen aus dem Aperitif rauszuholen. Mhm. Natürlich kannst du mit dem Sekt irgendwie als Aperitif anfangen, aber es ist eigentlich mega cool, das auch einfach immer weiter durch den Abend zu trinken oder zu irgendeinem Gang auch später am Abend oder auch zu Käse mal noch einen Sekt zu trinken, weil es einfach halt super erfrischend ist. Alle werden wir ja so ein bisschen wach am Tisch.
Ja, oder zum Schluss.
Ja, und zum Schluss. Genau. Und insofern sollen die Sekte einfach diese Frische und Würze haben und dieses Lebendige. Mhm. Und was uns auch ganz besonders wichtig ist, ist, dass wir eben auch die Pfalz einfangen wollen. Also wir wollen jetzt auch keine günstigere Alternative zum Champagner sein, sondern wir wollen die Pfalz in ihrer Saftigkeit und Frische eben auch im Sekt schmeckbar machen. Deswegen dann auch die Lagensekte später oben drüber. Und ich würde sagen, das ist eigentlich unser Hauptziel, irgendwie so diese deutschen Terroirs dann am Ende auch als Sekt trinkbar zu machen.
Wichtiger Punkt, Sekt geht nämlich nicht nur als Aperitif, sondern ist wirklich ein fantastischer Speisebegleiter, was ich schon seit Ewigkeiten predige.
Du predigst es immer
wieder.
Hast du
irgendwie eine Lieblingskombo an der Stelle? Also wo du sagst, ja, das ist mein Go-To, also da brauche ich einen Sekt zu.
Also es ist wirklich Sekt und Käse, also so gerade so Hartkäse oder sowas. Mhm. Comté, Beaufort, Mimolette, so salzige Käse und dazu so ein würziger Sekt, finde ich mega am Abend. Viel besser als jetzt Rotwein, der das ja oft eher gar nicht so gut wegsteckt.
Ja, und der auch schnell Feierabend in der Runde macht. Weil,
ja. Alle werden müde.
Ja, Sekt und Käse. Ja, es ist unterschätzt. Sehr guter Tipp. Also könnt ihr euch direkt mal abspeichern.
Ich muss nochmal zurückspulen. Du als Winzerin oder Chefin in Anführungsstrichen, wie sieht so eine typische Woche bei dir aus? Und erzähl mal so ein bisschen über die Momente, wo du vielleicht in dich gehst und sagst, dafür liebe ich diesen Job und dafür mache ich das.
Also unser Jahr ist ja ganz krass von den Jahreszeiten bestimmt.
Ja.
Und das ist ja auch das, was es so besonders macht, dass wir Phasen haben, in denen wir eine bestimmte Tätigkeit machen, die dann eine ganze Zeit lang gehen. Danach kommen wir in eine ganz andere Phase. Und jetzt gerade kommen wir gerade aus der Weinlese. Also wir sind jetzt seit kurzem...
Ihr seid schon fertig, ne?
Mit der Ernte fertig, krass. So früh wie nie. Und das ist zum Beispiel immer so ein Moment, wo man ganz krass dankbar ist, dass einfach alle Trauben jetzt wieder im Keller sind. Es ist nämlich nicht selbstverständlich. Und das ist das, was ich an dem Beruf auch irgendwie so faszinierend finde. Wir arbeiten einfach mit der Natur. Und gerade im Spätsommer und Herbst, da können drei Regenschauer darüber entscheiden, ob das jetzt ein guter Jahrgang wird oder nicht. Oder noch krasser, ein Gewitter mit Hagel oder Frost oder. Und das finde ich schon total faszinierend, dass du stehst so fest mit beiden Füßen auf dem Boden im Dreck, quasi im Weinberg. Und gleichzeitig dürfen wir daraus Weine machen, die Menschen in über 30 Ländern auf der Welt gern trinken und kennen und sich drüber freuen. Insofern würde ich sagen, sind so meine Dankbarkeitsmomente, entweder wenn wir hier stehen und die letzten Trauben kommen an und alle freuen sich und stoßen an. Oder andersrum hatte ich im Frühjahr, ich stehe in New York und treffe Kunden, die sagen, mega, dass du hier bist, den Edik von euch, den trinke ich schon so lange und das ist für mich ein ganz besonderer Wein. Dann denke ich, wie faszinierend, dass Menschen so überall auf der Welt diese Weine kennen. Schon richtig crazy.
Es ist sowas Verbindendes, ne? Und weil du gerade gesagt hast mit dem Wetter, der Buschfunk hat natürlich funktioniert bei uns in der Wine Family. Ne? Alle so, boah, Christmann, sind schon fertig, voll krass, was geht da ab? Und dann jetzt gerade so bei anderen befreundeten Winzern, bei denen ich gerade auf dem Hof war, die waren echt alle, also Entschuldigung, am Kotzen im Strahl so, weil es gerade nur am Regnen ist und die sind halt einfach von der Vegetation noch nicht so weit und die sind gerade echt alle so, boah, das ist einfach überhaupt nie der Herbst, den wir uns vorgestellt haben.
Ja, ich glaube, da hatten wir auch echt Glück. Also wir haben auch richtig durchgezwungen. Also wir haben jetzt dieses Jahr in 19 Tagen ohne Pause geerntet. Wir haben keinen einzigen Tag nicht gearbeitet, sondern das wirklich einfach richtig runtergerissen, diese Lese. Eben weil genau wie du sagst, die Wettervorhersage wurde schlechter und die Trauben waren reif und dann müssen die einfach ab.
Ja, und dann muss halt geballert werden, ja.
Wie ist es mit so anderen Themen, die du auch schon angeschnitten hattest? Also mit dem Thema Klimawandel, mit dem Thema Nachhaltigkeit, so grundsätzlich der Zukunft, die du noch weniger beeinflussen kannst, wo du eigentlich nur reagieren kannst.
Ja, also ich glaube, jetzt so zum Thema Nachhaltigkeit ist ja erstmal aus einer Grundsatzperspektive, wir sind ein Familienbetrieb in der 8. Generation. Nachhaltigkeit ist Kern unserer Identität. Wenn die Böden, auf denen unsere Reben wachsen, die uns die Möglichkeit geben, diese Topweine zu machen, wenn die nicht gesund sind, wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich gar nicht aufstehen eigentlich. Insofern ist das für uns völlig normal, also war das auch schon normal, bevor man angefangen hat, darüber zu sprechen. So, wir sind jetzt fast seit 30 Jahren Ökobetrieb und haben das zu einer Zeit angefangen, wo man das den Leuten besser gar nicht erzählt hat, weil die gesagt haben, Ökowein, weiß ich nicht, ob ich das mag. Und insofern würde ich sagen, ist das unsere Identität und zum Thema Klimawandel, das ist natürlich so, dass da Herausforderungen auf uns zukommen. Und das sehen wir ja auch jetzt schon. Wir sind jetzt super früh mit der Ernte fertig. Wir waren kaum aus dem Sommerurlaub zurück alle und haben angefangen zu ernten. Das war ein Riesenstress. Da müssen wir auch immer noch lernen, uns und unser Weingutsjahr irgendwie dran anzupassen. Aber auch da ist es wieder so, dass ich denke, das sind ganz viele kleine Stellschrauben, die wir da im Weinberg drehen können, an denen wir da ansetzen können, einfach um das System Weinberg da resilient zu machen und uns da anzupassen. Also sehe ich da Aufgaben und Herausforderungen, aber würde das jetzt nicht als eine auf uns zurollende Katastrophe empfinden.
Die Frage der Woche.
Sophie, Lou, wir haben noch eine Hörerinnenfrage. Lisa aus Wuppertal hat geschrieben, möchte wissen, warum ist der pH-Wert bei der Weinbereitung so wichtig?
Der pH-Wert eines Weins ist natürlich in erster Linie wichtig für die mikrobiologische Stabilität eines Weins und natürlich auch für den Geschmack. Der pH-Wert bewegt sich normalerweise, Sophie darf mich gleich gerne korrigieren, so zwischen 2,8 und 4. Und je niedriger der pH-Wert ist, desto schlanker schmeckt der Wein. Also die Säure tritt mehr in den Vordergrund. Und das erklärt auch, weil wir haben ja immer so tolle Weinexpertisen, wenn wir irgendwo zur Weinprobe sind, dass ein Wein mit der gleichen Menge an Gesamtsäure unterschiedlich sauer schmecken kann, weil man halt eben auch den pH-Wert mit einbeziehen muss. Und ich habe immer so ein Beispiel, was ich auch damals in meinem Buch geschrieben habe, weil der pH-Wert, also um sich das besser vorstellen zu können, der pH-Wert einer Zitrone beispielsweise hat ungefähr 2. Also das ist eine harte und, ja, würde ich schon sagen, eher vordergründige Säure. Und dann hat man zum Beispiel auch noch den pH-Wert eines Joghurts, ja, mit 4,5. Und das ist halt eher so eine milde Säure. Also man kann sich das dann, glaube ich, Jonas, geschmacklich besser vorstellen. Weißt du, so Zitrone und Joghurt.
Genau, und ich würde sagen, für uns so aus ganz praktischer Perspektive ist es einer der ersten Werte, die wir bestimmen, wenn wir eben hier Trauben pressen, um eben so die Analytik des Safts zu verstehen. Und dann geht es eben vor allem so um die mikrobiologische Stabilität. Weil einfach je niedriger der pH-Wert ist, also je saurer der Saft ist, desto weniger freundlich ist natürlich der Saft für Bakterien, für Mikroorganismen. Und so können wir zum Beispiel dann auch am Ende bestimmen, wie viel Schwefel ein Wein braucht, weil je niedriger der pH-Wert ist.
Gerade sagen. Für die ganzen Schwefelfreaks da draußen. Ey.
Genau, bei niedrigen pH-Werten brauchen wir einfach wenig Schwefel, weil der Wein aus sich raus schon stabiler ist und der Schwefel dann auch besser wirken kann. Wenn der pH-Wert hoch ist, dann brauchen wir eben ein bisschen mehr Schwefel, dass der Wein wirklich stabil bleibt.
Ja, wenn ihr auch Fragen habt, so wie Lisa aus Wuppertal, schreibt an cheers@edeka.de. Oder bei Insta könnt ihr auch einfach, oder hier im Podcast bei Spotify könnt ihr einfach kommentieren und was reinschreiben. Sophie, es war großartig mit dir. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War sehr cool. Und insofern verbinde ich das mit einer Einladung in die Pfalz, weil es hier sehr schön ist.
Ja.
Hast du noch einen Lieblingsplatz in der Pfalz, wo du sagst, da kann man richtig lecker trinken und essen? Also oder gerade so deinen aktuellen, ohne jetzt jemand anderen zu... Leute, wenn ihr nicht erwähnt wird, dann ist das nicht persönlich gemeint. Aber es kann ja sein, dass ihr vielleicht irgendwie so einen Spot habt, wo ihr sagt, boah, da gehen wir einfach, das ist immer unser Go-To-Place.
Das kann ich auch ganz entspannt sagen, das ist nämlich das einzige Restaurant, das wir hier fußläufig gut erreichen können, das ist die Eselsburg, also wie der Esel und die Burg. Die Lou war da auch schon, wir leben da, ist wie unser Wohnzimmer. da kann man eine Bratwurst essen und dazu eine klasse Flasche Champagner trinken oder einen Pfälzer Riesling oder also was man will, Riesenweinkarte, mega lokales, entspanntes Essen, total urig bei der Annette, das
Annette. Wir. Und ich glaube, die nimmt nur Cash, die Annette, ne?
Also nee, die nimmt mittlerweile sogar auch Karten.
Oha, okay.
Was die Annette nicht gerne macht, ist so kleine Viertel ausschenken, sondern da bestellt man besser eine gescheite Flasche Wein. Ist bei der Karte auch nicht schwer.
Ja, okay. Sehr gut. Ich weiß Bescheid. Sophie, vielen lieben Dank.
Danke, sehr dass
gerne.
Du da warst.
Sehr gerne.
Das war ja gemütlich.
Das war sehr schön.
Cheers. Cheers. Wir müssen das noch ein bisschen zusammenfassen.
Auf jeden Fall.
Also, was mir klar geworden ist, Tochter und Vater können entspannt ein Weingut leiten.
Aber die sind wirklich auch gechillt miteinander. Also das ist immer so wie so ein Yin-Yang. Ein Yin-Yangi.
Das ist toll.
Ein Pfalz-Yin-Yangi, ja, voll.
Und sie haben eine neue Herausforderung angenommen und ein Startup gegründet, um Sekt herzustellen.
Also nochmal in der Zusammenfassung, das Weingut Christmann liegt in der Pfalz, genauer gesagt im wunderschönen Gimmeldingen, wird geleitet von Sophie Christmann und ihrem Papa, dem Steffen Christmann. Und als Sophie dann ins Weingut gekommen ist, hat sie gesagt, okay, sie muss sich jetzt hier nochmal auf andere Art und Weise ein bisschen austoben. Dann ist der Mathieu Kaufmann aus... Der gebürtige Elsässer ist aus der Champagne zurückgekommen. Der
hat vorher
genau bei Bollinger gearbeitet über Jahre, Jahrzehnte, ich weiß es nicht. Und hat dann mit Sophie und Steffen das Sektgut Christmann und Kaufmann gegründet. Das heißt Startup-Sektunternehmen.
Das hat er gemacht, weil er eine neue Herausforderung gesucht hat, aber weil man auch gespürt hat, der Sektkonsum nimmt zu in Deutschland.
Ja.
Und die Entwicklung auch. Also auch geschmacklich hat sich eine Menge verändert seit 2013.
Richtig, also wir haben eine extrem starke Entwicklung von 2013 bis heute, sowohl was den Geschmack angeht, aber natürlich auch die verschiedenen Stile. Wir haben nicht mehr nur diesen einen Stil, sondern jeder interpretiert Sekt, der mittels der traditionellen Flaschengärung hergestellt wird, ein bisschen anders. Was man aber durch die Bank weg sagen kann, ist, dass die Qualität enorm zugenommen hat, seit 2013 gefühlt. Und Mathieu Kaufmann hat das ja auch mit seinem Riesling-Sekt bei Reisrad von Buhl richtig angetrieben. Und ich würde sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir mittlerweile so geniale Schaumweine auf dem deutschen Markt haben, die mit ihrer Qualität eine hervorragende Alternative zu Champagner
sind. Ja, das hast du ja schon öfter mal gesagt.
Genau.
Ich meine, Sophie hat es ja im Endeffekt bestätigt immer wieder.
Ja, und sie hat es ja auch gesagt, nicht nur, also Sekt auch vielleicht einfach so für euch zu Hause nochmal ein bisschen neu denken, nicht nur als Apero, denn wir haben ja so viele verschiedene Sekte auf dem Markt, die nicht nur irgendwie als Aperitif funktionieren, sondern in ihrer komplexen Art halt eben auch hervorragende Speisebegleiter sind. Und wir sehen es ja jetzt auch hier bei ihrem Sekt, den haben wir aufgemacht, das war Eindruck A, jetzt haben wir Eindruck B und jetzt irgendwie fast nach Ende der Folge schon wieder ganz anders. Also was ich damit sagen will, so ein Sekt, der entwickelt sich auch im Glas, also gibt dem auch ein bisschen Zeit. Es gibt sogar Sekte, die brauchen mehr Luft, die performen am besten, wenn sie karaffiert werden. Also Sekt einfach mal so ein bisschen neu denken. Und Sophie hat es ja gesagt, ihr Favorite Pairing sind Hartkäsesorten anstatt Rotwein.
Absolut.
Also einfach mal ausprobieren.
Das nehme ich mit, habt ihr drüber gesprochen. So, dann lass uns nochmal anstoßen.
Ja. Sehr zum Wohl,
genau.
Herr Frank.
Cheers.
Ne?
Und wir freuen uns natürlich über eure Sterne.
Hm?
viele ihr nur vergeben könnt.
Fünf Sterne auf der Plattform eures Vertrauens.
Fünf Sterne Deluxe.
Glocke abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema...
Wieso sehen wir uns
Achso, wir hören uns nächste Woche, ja. Pardon. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema deutschen Sekt, dann droppt das gerne hier in den Kommentaren oder slidet unser Postfach auf Instagram. Ja, das war's. Ich habe nichts mehr zu sagen.
Ich auch nicht.
Nee, ja, dann
bis nächste Woche.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.